Was für ein Kontrast. Zwei Meldungen über junge Leute in unserer Gesellschaft haben in dieser Woche die Menschen bewegt. Da war einmal der Spiegelbericht über die sogenannten Krisenkinder. Junge Leute zwischen 20 und 35, so wohlstandsverwöhnt, oftmals gut ausgebildet, karrierebewusst, aber tief verunsichert durch die Wirtschaftskrise, durch die fraglich gewordene Zukunft. Und sehr mittelmäßig und kleinmütig, was die Ziele angeht. Ein Journalist schreibt alles für den kleinen Traum vom bürgerlichen Glück und bescheidenen Wohlstand. Mir soll es nicht schlechter gehen als meinen Eltern. Und ein anderer Journalist sagt, die haben wenig Halt. Diese Generation ist pragmatisch und visionslos. Das war die eine Meldung. Und dann die andere Meldung von den beiden jungen Christinnen aus Wolfsburg, die im Jemen brutal ermordet wurden, obwohl sie dahin gegangen sind, um den Kranken zu helfen und zu dienen. Wir können nicht beurteilen, wollen das auch gar nicht versuchen, wie gut sie auf die dortigen Umstände vorbereitet waren, was jetzt alles diskutiert wird, wie geschickt diese Hilfsorganisation sie beraten und geschützt hat. Aber das wissen wir, die gehörten auch zur Generation der Krisenkinder. Aber die wollten mehr als den Traum vom kleinen Glück. Die hatten Halt. Und sie hatten ein großes Ziel. Und sie haben Jesus gedient. Müssen wir uns da wundern, dass eine dekadente Presse, die keine Ahnung von den Hintergründen hat, ihnen zum Vorwurf macht, dass sie missionieren wollten, dass sie Jesus bezeugen wollten? Gestern im Leitartikel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung statt Empörung über die Mörder, Häme über die Missionare. Wir können, so heißt es da, keine Gutmenschen gebrauchen. Wir brauchen Menschen mit einem klaren Kopf. Und große Hilfsorganisationen lehnten deshalb religiös motivierte Weltbeglücker aus guten Gründen ab. Religiös motivierte Weltbeglücker, so lächerlich gemacht. Und welche Häme, welche Blindheit spricht aus solchen Kommentaren? Und dann noch die Drohung mit dem Gesetzgeber. Zitat aus diesem Leitartikel der Hatz: Es wäre an der Zeit, dass der Gesetzgeber möglichst auf europäischer Ebene, notabene, klarere Grenzen zieht. Missionszentren dürfen nicht länger mit unverantwortlichen Praktiken das Leben junger Menschen aufs Spiel setzen, schreibt die HAZ gestern. Und man fragt sich natürlich, soll jetzt von Europa aus jungen Christen gesetzlich verboten werden, in muslimischen Krisengebieten zu missionieren? In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Zwei Meldungen, zwei Welten, zwei verschiedene Überzeugungen. Und sie fordern uns persönlich heraus, auf welcher Seite wir denn stehen wollen. Sind wir vor allem besorgt um unser klein bürgerliches Glück? Pflegen und hegen wir vor allem unsere private Nische? Oder wollen wir unser Leben für den Herrn Jesus einsetzen, selbst dann, wenn es etwas kostet? Vor genau dieser Frage stand auch der junge Mann, den unser Predigttext vorstellt. Und damit kommen wir zur Apostelgeschichte 16. Offensichtlich hatte er sich zu Jesus bekehrt, als Paulus bei der ersten Missionsreise nach Lystra kam, in die Heimat von Timotheus. Und jetzt, zwei Jahre später, reist Paulus wieder durch seine Stadt, durch die Stadt des Timotheus bei der zweiten Missionsreise. Sie haben die Karte abgedruckt, können das ein bisschen nachvollziehen. Paulus startet in Antiochia, also hier rechts Antiochia, und dann geht die Linie weiter über Tarsus Richtung Derbe, Lystra, Ikonion. Das können Sie also mit Hilfe dieser roten Linie wunderbar verfolgen. Wir brauchen die Karte nächsten Sonntag nochmal, wenn das Evangelium dann nach Europa springen wird. Das wird auch nochmal sehr spannend, nächsten Sonntag. Aber heute sind wir erstmal in Lystra. Diesmal reist Paulus nicht auf dem Seeweg, sondern auf dem Landweg. Von Osten rollt er die Strecke auf. Die Straße führt über den engen Pass des Taurusgebirges, bekannt als die sogenannte Zilizische Pforte. Die Zilizische Pforte. Und im Kapitel vorher, Kapitel 15, Vers 41, heißt es, er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Diesmal rollt Paulus das Feld also von Osten her auf. Hoffentlich klappt das mit der Übertragung in den Kinderraum. Ich denke, ja, prima. Versuchen Sie es. Gut, prima. Die Technik versucht ihr Bestes. Paulus rollt also das Feld von Osten her auf. Die zweite Missionsreise beginnt er, wenn Sie so wollen, von hinten. Er startet mit den Gemeinden, die er bei der ersten als letzte besucht hat. Und da kommt es dann zum Wiedersehen mit Timotheus. Und das wird hier beschrieben in den Versen, die Sie vor sich haben. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich dran hielten. Sie erinnern sich noch an diese Beschlüsse der Apostelkonferenz. Das hatten wir in Apostelgeschichte 15 ausführlich studiert, die gesagt haben, Jesus genügt zum Heil. Es ist nicht zusätzlich die Beschneidung nötig, um Christ werden zu können. Jesus allein rettet, weil er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Aber die Heidenchristen sollten das Gewissen der traditionellen Juden schonen, indem sie auf einige Speisegebote einfach Rücksicht nehmen. Das hat nichts mit der Frage der Rettung und des Heils zu tun, sondern mit der Frage der brüderlichen Rücksichtnahme. Aber entscheidend war keine Beschneidungsforderung. Jesus allein genügt zur Rettung vollständig. Das waren die Beschlüsse dieses Apostelkonzils und die wurden dann auch den anderen Gemeinden nach und nach gebracht auf dieser Missionsreise. Das meint Vers 4. Und da, als das alles geschah, wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Wie überrascht wird der gewesen sein, der Timotheus? Er steht hier mit seiner Berufung im Mittelpunkt dieses Berichts, als Paulus ihn auffordert, du werde mein Mitarbeiter, werde mein Assistent. Wir wissen inzwischen, dass Paulus die Personalfragen ja sehr ernst nahm. Im Kapitel davor hatte er den Johannes Markus extra beurlaubt für die zweite Missionsreise, weil der bei der ersten an einer bestimmten Stelle nicht zuverlässig gewesen war und den Rückweg angetreten hatte und das Team gewissermaßen im Stich gelassen hatte. Und da sagt er, gut, der muss sich jetzt erstmal woanders bewähren, den nehmen wir diesmal nicht mit. Daraufhin war Barnabas von der Fahne gegangen, weil Barnabas ein Verwandter von Johannes Markus war und diese Sache anders entschieden hätte. Und für Barnabas hatte Paulus den Silas neu berufen, aber angesichts der vielen Arbeit und großen Herausforderungen brauchte er noch einen weiteren Helfer. Und da erinnerte er sich wahrscheinlich an den jungen Timotheus. Und dem begegnet er jetzt wieder bei seiner zweiten Reise, ziemlich am Anfang der zweiten Reise. Und er weiß, Paulus hat sich ja drüber gebetet, er weiß, das ist der richtige Mann. Und den nehme ich jetzt mit, den berufe ich. Und wir fragen uns, warum ausgerechnet Timotheus? Was zeichnet ihn als Mitarbeiter aus? Was konnte er und was musste er in der Mitarbeit möglicherweise noch lernen? Das ist die Frage. Und wenn wir so fragen, dann wird klar, wie aktuell diese Verse sind, liebe Gemeinde. Das Entscheidende an Timotheus war ja nicht, dass er Paulus Mitarbeiter war, sondern Gottes Mitarbeiter. Das sagt Paulus auch mal in 1. Thessalonicher 3, Vers 2. Timotheus ist unser Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium. 1. Thessalonicher 3, Vers 2. Und Gott hat bis heute nicht aufgehört, Mitarbeiter zu suchen und zu berufen für seine Gemeinde. Klar, nicht jeder von uns geht in die Mission oder in einen hauptamtlichen Dienst, aber jeder, der Jesus gehört, folgt als Untertan seinem König. Jeder. Und darum ist jeder Christ berufen, seinem Herrn von Herzen zu dienen und mitzuarbeiten in seinem Reich. Im weitesten Sinne, in seiner Gemeinde. Mancher arbeitet in der Gemeinde Jesu dadurch mit, dass er an seinem Arbeitsplatz intensiv missioniert und als Christ erkennbar und ansprechbar ist. Das kann auch eine Form der Mitarbeit im Rahmen der Gemeinde Jesu sein. Jeder von uns ist berufen, der zu Jesus gehört. Und Timotheus ist nun für uns ein farbiges Beispiel dafür, wie der Herr Jesus seine Mitarbeiter haben will. Was sie ausmachen soll. Das heißt, welche Qualitäten er uns schenken will und an uns entwickeln will. Der Herr Jesus ist ja nicht ein eiskalter Personalchef, der bestimmte Einstellungsvoraussetzungen auf eine Liste schreibt und dann sagt, hast du oder hast du nicht und dann abhakt und ankreuzt und entweder wir fallen durchs Netz, wir fallen durchs Sieb durch oder wir werden genommen. So ist der Herr Jesus ja nicht. Sondern der Herr Jesus ist wie ein Trainer, wie ein Vater, der uns ausbildet und der uns nach und nach die Qualitäten vermittelt, die wir als seine Mitarbeiter benötigen. Er führt uns daran, er erzieht uns. Natürlich wartet auf Timotheus eine besondere Aufgabe. Begleiter des Apostels, Experte für Spezialeinsätze, Ein amerikanischer Kommentar hat ihn einen Troubleshooter genannt. Also so jemand, der immer als Feuerwehrkommando kam, wenn irgendwelche Himmelfahrtskommandos angesagt waren und schwierige Gemeindesituationen zu lösen waren. Dann hat er mal den Timotheus hingeschickt, manchmal auch den Titus. Er wurde dann schließlich auch Gemeindeleiter in der ganzen Region Ephesus. Alles in späteren Jahren. Und dazu schreibt Paulus in den Timotheusbriefen. Weiter hinten im Neuen Testament. Aber zunächst mal, und das ist die Situation hier in der Apostelgeschichte, zunächst mal musste Timotheus das kleine ABC und einmal eins der Mitarbeit lernen und sich bewähren. Und darum sind die Kennzeichen, die wir hier in diesen Versen finden, für jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin, ich sag's mal so ganz politisch korrekt ausnahmsweise, im Reich Gottes unverzichtbar, um deutlich zu machen, wirklich für jeden. Nicht nur für Leiter. Gott sucht Mitarbeiter. Und wir könnten diesen Text auch überschreiben mit den Worten Gottes Maßstäbe für Mitarbeiter. Gottes Maßstäbe für Mitarbeiter. Und das bietet uns eine gute Möglichkeit, uns selbst zu überprüfen. Hier in Apostelgeschichte 16 bei Timotheus finden wir so etwas wie eine Grundausstattung, die Jesus Christus seinen Nachfolgern und seinen Mitarbeitern schenken will. Was gehört alles dazu? Schauen wir zunächst Vers 1. Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Das erste Merkmal, was wir auch bei Timotheus finden, ist ganz einfach. Er war gläubig. Gläubig ist das erste. Ein Mitarbeiter soll gläubig sein. Bei Timotheus war das offensichtlich passiert. Er war Christ geworden, als Paulus während der ersten Missionsreise in Lystra gewirkt hatte. Vielleicht so 2 Jahre vorher. Und wir wissen, Lystra war kein einfaches Pflaster für Christen. Viele von Ihnen erinnern sich noch an Apostelgeschichte 14. Das war so Anfang Mai dran. Hab extra nochmal nachgeguckt. Können Sie nachhören über www.beg-hannover.de. Da hatten Paulus und Barnabas einen lahmen Mann geheilt. Sie waren deshalb plötzlich zu Göttern erklärt worden, hatten das Schaf zurückgewiesen, haben gesagt, Jesus hat ihn geheilt, nicht wir. Und wurden daraufhin von einem Mob fast zu Tode gesteinigt, aufgehetzt durch einige Juden, die aus den Orten nachgereist waren, wo Paulus vorher gewesen war und schon Unruhe durch das Evangelium angezettelt hatte. So, und dann heißt es in Kapitel 14, Vers 19 und 20, sie steinigten Paulus, schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und bei diesen Jüngern, die da dabei standen, um Paulus herum, da war möglicherweise auch Timotheus schon mit von der Partie. In Apostelgeschichte 14, Vers 20. Und da sah er schon mal, welchen Preis ein Jünger Jesu möglicherweise für die Nachfolge zahlen muss. Paulus hat Timotheus dann später oft als meinen Sohn im Glauben bezeichnet. Zum Beispiel 1. Korinther 4, 17 oder 1. Timotheus 1, 2. Also Paulus hatte Timotheus dann offensichtlich den letzten Schritt zu Jesus hingeführt. Hat ihm nochmal genau erklärt, warum Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben war. Auch für die Schuld des Timotheus. Und hat gesagt, du brauchst ihn auch als deinen Retter. Und er ist für dich gekommen. Und er ruft dich und er liebt dich. Vertrau dein Leben ihm an und beuge dich vor ihm. Und bitte ihn um Vergebung für alle deine Schuld, für dein böses, gottfernes Herz. Und Timotheus hatte das getan. Er war Christ geworden, er war gläubig geworden. Und so nennt Paulus ihn fortan, mein Sohn im Glauben. Aber interessant, Paulus erinnert auch daran, dass er, Paulus, nicht der Einzige war, der Timotheus zum Glauben gebracht hat, sondern Timotheus wurde bereits früh in seiner Familie gut an den Glauben herangeführt, vorbereitet. Hier steht, er war der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war. Ist doch interessant. Das Thema Mitarbeit betrifft also nicht nur unsere Person, sondern wer Kinder hat oder Enkelkinder, der ist von Gott berufen, auch sie auf eine Mitarbeit im Reich Gottes vorzubereiten. Und denken Sie dran, wenn dann hier gleich beim Abendmahl die Kinder im Halbkreis vor uns stehen werden, aus unseren Familien, das sind alles potenzielle Mitarbeiter im Reich Gottes. Denken Sie, wenn Sie dann später stehen, denken Sie mal, das sind alles, Jesus will die alle als Mitarbeiter haben. Und wie die gläubige Eunike, die Timotheus rangeführt hat, so sollen auch wir diese unsere Kinder heranführen, zu Jesus führen, hineinführen, dann auch als potenzielle Mitarbeiter im Reich Gottes. Und das beste Vorbild für eine solche weitsichtige Mitarbeiterschulung ist die Mutter von Timotheus. Der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, aber sein Vater war Grieche, steht hier. Warum diese ausführliche Darstellung der Familienverhältnisse? Weil diese Frau einen großen Anteil daran hatte, dass ihr Sohn gläubig wurde. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Sohn Christ wurde. Der Vater war ein Heide, der war wahrscheinlich inzwischen gestorben. Das geht hervor aus der Zeitform in Vers 3, wo am Ende steht, dass sein Vater ein Grieche war. Und die Zeitform des Verbs dort macht sehr wahrscheinlich, dass er schon tot war. Also dass er nicht nur ein Grieche war, sondern auch lebendig gewesen war. Das ist dort wahrscheinlich so gemeint. Aber die Mutter, die lebte noch. Und die hatte sich vermutlich auch bei der ersten Missionsreise des Paulus bekehrt. Es gibt einen hochinteressanten Satz in 2. Timotheus 1, Vers 5, also viele Jahre nach Apostelgeschichte 16. Viele Jahre später, da blickt Paulus zurück und da schreibt der Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 5, ich erinnere mich an den ungefärbten, also ungefälschten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Das heißt, die beiden Damen waren früher als Timotheus zum Glauben gekommen, die Oma und die Mutter. Und die hatten den Sohn dann irgendwie mit Paulus in Kontakt gebracht, beziehungsweise den Enkel. Und bevor waren diese Frauen schon Christ geworden, davor. Und allerdings ist noch was wichtig. Schon bevor die Christen geworden waren, waren sie aufrichtige Juden gewesen, die Eunike und wahrscheinlich auch die Lois. Und wissen Sie, woher wir das wissen? Aus 2. Timotheus 3, Vers 15, was uns Bruder Nordzig eben vorgelesen hat. Da schreibt Paulus dem Timotheus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften. Meint hier erstmal das Alte Testament. Das war die Zeit vor seiner Bekehrung, auch vor der Bekehrung seiner Mutter. Und daraus können wir mit Sicherheit schließen, die Mutter Eunike, die hatte auch schon ihren jüdischen Glauben ernst genommen. Als Timotheus noch ein kleiner Junge gewesen war. Und es war bei den Juden üblich, Kinder spätestens ab 5 Jahren an die alttestamentlichen Schriften heranzuführen. So wie wir unsere Kinderbibel mit ihnen durchgehen. Und das hatte die Eunike offensichtlich sehr treu gemacht. Interessant. Und so war Timotheus optimal vorbereitet worden auf die Predigten später von Paulus. Und dann kannte er das Alte Testament und Paulus konnte ihm zeigen, sieh mal alles, was das Alte Testament über den Messias sagt. Und was du von Kindheit an gelernt hast, das ist jetzt hier in Jesus erfüllt. Und das war eine wunderbare Vorbereitung auf seine Bekehrung. Und deswegen schreibt Paulus auch in 2. Timotheus 3, die alttestamentlichen Schriften auch können dich unterweisen zur Rettung. Durch Jesus, wenn du nämlich siehst, wie sie durch Jesus erfüllt werden. Er ist das Opferlamm, er ist der Retter. So war das gelaufen. Und so hatten sie sich dann innerhalb kurzer Zeit alle zu Jesus bekehrt. Die Mutter, die Großmutter und schließlich Timotheus. Was für eine wunderbare Familiengeschichte. Wie viele Menschen bis heute sind durch ihre Eltern oder Großeltern zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen? Wie viele? Auch unter uns. Und Wilhelm Busch, der Jugendevangelist, hat mal gesagt, auf die Frage, welcher Theologe ihn am meisten geprägt hätte, Antwort, meine Mutter. Weil die ihm die biblischen Geschichten und Wahrheiten nahegebracht hat. Das hat dieser berühmte Pfarrer gesagt. Die Mutter wäre der wichtigste Theologe in seinem Leben gewesen. Manchmal ist es auch umgekehrt, manchmal führen auch Kinder die Eltern zum Glauben. Haben wir auch schon oft erlebt, dass sich erst die Kinder bekehren und dann nach und nach Mutter und Vater nachziehen. Jedenfalls kann Paulus im Rückblick dankbar feststellen, Timotheus ist gläubig geworden. Ich erinnere mich an den ungefärbten, unverfälschten Glauben in dir. Das ist das erste Kennzeichen eines Mitarbeiters von Jesus. Dass wir gläubig sind. Dass wir zu Jesus gehören. Dass wir ihm unser Herz und unser Leben ausgeliefert haben. Und ich denke, das ist ein großes Problem vieler Kirchen und vieler christlicher Organisationen. Dass ungläubige Mitarbeiter wichtige Aufgaben in ihnen wahrnehmen. Menschen, die nicht wirklich an den Herrn Jesus als ihren Retter glauben. Und der alte bayerische Bischof Betzel hat mal gesagt, die Volkskirche geht zugrunde an ihren vielen unberufenen Dienern. Jesus hat deutlich gemacht, und Paulus auch, gläubig. Das ist das Erste. Und dann finden wir bei Timotheus ein zweites Merkmal, das den Mitarbeiter Jesu prägen soll. Er soll lernbegierig sein. Lernbegierig. Nicht nur lernwillig, nicht nur lernfähig, sondern lernbegierig. Woran sehen wir das? Schauen Sie hier in Vers 1, da steht, es war ein Jünger in Lystra mit Namen Timotheus. Ein Jünger. Mit diesem Ehrentitel hatte der Herr Jesus ja schon die 12 Männer bezeichnet, die er für den Aposteldienst ausbildete. Jünger. Und Jünger zu machen steht auch im Missionsbefehl. Da steht nicht nur Macht zu Christen alle Völker, sondern Macht zu Jüngern alle Völker, sagt Jesus. Christen sollen Jünger sein. Was ist ein Jünger? Das Wort Mathetes hat eine tiefe Bedeutung. Es beschreibt das Verhältnis zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Das ist ein Jünger, der in einem engen Vertrauensverhältnis, in einem persönlichen Vertrauensverhältnis mit seinem Lehrer steht, seinem persönlichen Lehrer. So war das bei den Rabbinen gewesen. Und der beständig lernt von den Worten seines Meisters. Und so sollen wir die Jünger des Herrn Jesus sein. Lernbegierig, Jünger. Jesus hat selbst gesagt, Johannes 8, Vers 31, wenn ihr beständig in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Lernbegierig. Von Jesus lernen. Und darum studieren wir die Bibel. Diese Lebensgemeinschaft mit Jesus ist eine Lehrgemeinschaft und Lerngemeinschaft. Und Jesus sagt, dass wir durch sein Wort lernen. In allererster Linie durch sein Wort. Das ist so wichtig. Und deshalb ist das für jeden Christen, für jeden Mitarbeiter Jesu wichtig. Lebenslang, wie gehe ich mit dem Wort des Herrn um? Wie viel bedeutet mir die Bibel? Wie viel investiere ich da hinein? Das ist so wichtig. Manche sagen, ach, ich bin nicht so ein theoretischer Typ, ich singe gern und besuche Menschen, um ihnen eine Freude zu machen. Das ist so meine Art, das Christsein zu praktizieren. Das ist etwas Wunderschönes, wenn Sie das tun. Aber worüber sprechen Sie mit den Menschen, die Sie besuchen? Auf welcher Grundlage beantworten Sie die Fragen der Menschen, die Sie besuchen? Womit wollen Sie die Menschen trösten, die Sie besuchen? Wodurch stärken Sie Ihren eigenen Glauben? Gott hat gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt durch das Wort Christi. Wie lernen Sie selbst Gott und Jesus besser kennen, um auch die Kraft zu haben, diese Besuche zu tun und um selber in der Verbindung mit ihm fest zu werden? Unser Herr hat sich festgelegt, er bindet uns an das Wort. Er sagt, wenn ihr beständig in meinem Wort bleibt, das will er von uns. Und darum, egal was du für ein Typ bist, ganz gleich, welche formale Ausbildung du genossen hast, der Jesus hat dich zu seinem Jünger berufen und er bindet dich an sein Wort. Das hat überhaupt nichts mit Intellektualität oder Studium oder so zu tun. Da geht's um unsere Verbindung zu Jesus, die darüber läuft. Und darum ist für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes das eine Schicksalsfrage. Bist du lernbegierig? Nicht bist du ein Intellektueller. Nicht hast du Theologie studiert. Sondern bist du lernbegierig von Jesus. Wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Wie viel liegt dir daran, dass auch deine Mitchristen unter das Wort kommen? Wie sehr ermutigst du sie dazu? Wie wichtig ist dir das, auch dazu einzuladen und auf die Bibel hinzuweisen? Ganz praktisch, ein wichtiges Kennzeichen unserer Gemeinde ist, dass wir eine regelmäßige Bibelstunde anbieten. Das liegt daran, das ist nicht nur so, weil wir so gewissermaßen das so als unsere Spezialgeschmacksausrichtung haben und wir machen eben die Bibelstunde, das ist jetzt so unsere Tradition, sondern das ist unsere tiefste Überzeugung, dass das wichtig ist. Wir legen dort biblische Texte aus. Die Bibelstunde ist so etwas wie eine kontinuierliche, regelmäßige Mitarbeiterschulung. Das soll sie sein. Und deshalb lade ich immer ganz unverdrossen zur Bibelstunde ein. Ganz unverdrossen, immer mal wieder. Sie merken das auch hier in meinen Predigten. Viele haben das in den letzten Jahren ganz treu wahrgenommen und dadurch auch ganz viel von Gottes Wahrheit mitbekommen. Wir haben das Buch Nehemia studiert, das gesamte Markus-Evangelium über viele Monate hinweg, die Person von Saul im Alten Testament, den Galaterbrief mit seinen ganzen Klippen und Anweisungen und Versprechungen. Und jetzt haben wir zum Abschluss diese Missionsabende, um die Bedeutung der Mission uns als Gemeinde vor Augen zu führen. Manche haben aus beruflichen oder anderen Gründen nur selten die Chance, an der Bibelstunde teilzunehmen. Für die ist es dann wichtig, dass sie andere Wege finden, mit dem Wort Gottes viel Umgang zu haben, allein und mit anderen. Klar, manchmal ist man auch einfach kaputt und kann sich kaum noch konzentrieren. Aber manchmal kann es auch Trägheit sein, die einen davon abhält, unter das Wort zu kommen. Oder falsche Gewohnheit oder Bequemlichkeit oder falsche Prioritäten. Oder einfach eine unzureichende Organisation meines Alltags. Timotheus hatte hier an seiner Mutter ein gutes Vorbild von Kind auf. Und jeder von uns kann sich hier wirklich nur vor Gott prüfen. Wir müssen uns nicht vor dem Pastor oder vor irgendwelchen anderen Mitchristen rechtfertigen, warum einer zur Bibelstunde kommt oder nicht. Das ist wäre völlig falsch. Und ich sage Ihnen, ich bin froh, dass Gott mir die Aufgabe gegeben hat, sein Wort auszulegen. Dadurch komme ich gar nicht auf die Idee, den Donnerstag zu schwänzen. Also man könnte sagen, eine Versuchung weniger. Das ist für mich natürlich leicht. Aber es sollte jedem Mitarbeiter ein beständiges Anliegen sein, dass auch andere unter das Wort Gottes kommen. Und dass wir Menschen in unserem Umfeld dazu ermutigen und dazu anreizen. Wie viel kann zum Beispiel eine Mutter im kleinen Kinderraum bewirken? Deswegen ist mir so wichtig, dass die Übertragung in den kleinen Kinderraum möglichst immer so gut wie irgend denkbar klappt. Wenn sie die anderen, die da drumherum sitzen, ermutigt, soweit es die Kinder zulassen, wirklich auf die Übertragung der Predigt zu hören. Wie viel kann eine Mutter im kleinen Kinderraum dazu beitragen? Lernbegierig. Sagt, Leute, lasst uns drauf hören. Manchmal geht's einfach nicht, wenn da Geschrei und sonst was ist. Aber was ist uns wichtig? Jesus will, dass wir lernbegierige Mitarbeiter sind. Gläubig, lernbegierig. Und dann ein drittes Kennzeichen, das ein Mitarbeiter Jesu Christi zieren sollte und das Paulus hier in Vers 2 festhält, beziehungsweise Lukas schreibt das auf. Was sagt er über Timotheus? Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Einen guten Ruf. Und das ist das dritte Kennzeichen, integer. Drittens, ein Mitarbeiter soll integer sein. Gläubig, lernbegierig, integer. Wenn Paulus über die Ältesten spricht in 1. Timotheus, dann sollen sie eine gute Reputation gegenüber der Welt haben. Hier in Apostelgeschichte 16 geht es zunächst um die innergemeindliche Situation, um ein gutes Zeugnis bei den Brüdern. Bei den Brüdern. In Lystra und in dem gut 30 Kilometer entfernten Ikonion. Und wissen Sie, das ist ganz wichtig, damit ist nicht eine oberflächliche Beliebtheit gemeint. So nach dem Motto, Timotheus ist everybody's darling und die sagen alle, ja, der Timotheus ist ein netter Kerl, ein Funskerl, mit dem kann man Pferde stehlen. So ist das nicht gemeint. Sondern auch ein treuer Mitarbeiter kann in bestimmten Kreisen mal weniger beliebt sein. Einfach weil wir Menschen so furchtbar unterschiedlich sind und Sünder sind, allzumal noch, auch als Christen. Und das ist ganz klar, dass man mit dem einen etwas besser auskommt als dem anderen, was das Menschliche angeht. Das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm. Das wird im Himmel mal anders sein. Aber der Mitarbeiter muss nicht von allen toll gefunden werden. Hier ist etwas anderes gemeint. Er hatte einen guten Ruf, das heißt eigentlich, er erhielt ein gutes Zeugnis. Das heißt, er hatte sich bewährt. Timotheus hat die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, nicht ständig vor den Kopf gestoßen oder unnötig belastet oder dauernd Streit angezettelt. Er war integer, sie konnten sich auf ihn verlassen. Er war berechenbar, er war treu, er war nicht fehlerlos. Aber er war jemand, mit dem man gern zusammenarbeitete. Und dazu hat bestimmt noch eine vierte und letzte Eigenschaft beigetragen, die wir hier auch noch finden. Also, gläubig, lernbegierig, integer und dann diese letzte Eigenschaft, Vers 3. Diesen, also den Timotheus, wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Und Timotheus hat das mit der Beschneidung, mit dieser nachträglichen Beschneidung klaglos akzeptiert. Hier steht nichts von einer Diskussion, von einem Aufbegehren. Und daran können wir diese vierte Haltung erkennen, die ihn auszeichnete, opferbereit. Ein Mitarbeiter soll opferbereit sein. Bereit, sich einzufügen. Man stelle sich vor, was diese Entscheidung für den jungen Mann bedeutete. Medizinisch war das kein Problem, es war nicht gefährlich oder so, aber es war doch etwas, was an der eigenen Person geschah. Und das macht deutlich, es war so ein Einschnitt in die eigene Biografie. Was etwas sehr, sehr Persönliches in die eigene Lebensgeschichte. Und zwar nur, in Anführungsstrichen, nur um seiner Mitarbeit willen. Sie wissen, Timotheus entstammte einer gemischten Ehe. Der Vater war Heide, die Mutter war Jude. Der hatte sich offensichtlich durchgesetzt, der Vater, und verhindert, dass seine jüdische Gattin am Anfang, am achten Tag, den Sohnemann hatte beschneiden lassen. Tja, und außerdem lebten die ja nicht in Israel, sondern im Schatten des Taurusgebirges dort in Lystra. Man weiß nicht mehr, ob es in Lystra überhaupt eine Synagoge gab. Und das muss ich Ihnen noch zum Ende erklären. Viele haben sich gefragt, warum Paulus in dieser Situation bei Timotheus plötzlich die Beschneidung vornimmt. Steht das nicht im Widerspruch zu allem, was er sonst schreibt? Hat er nicht gerade erst das Apostelkonzil festgestellt, es ist nicht nötig, zum Heil sich beschneiden zu lassen? Jesus genügt. Hatte Paulus doch selbst gesagt, selbst dafür gekämpft. Die hatten Paulus unterstützt damit. Und Paulus hat, wie wir hier in Vers 4 sehen, diesen Beschluss ja auch fröhlich verbreitet. Sie zogen durch die Städte, übergaben die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie alle dran hielten. Und da wurde deutlich gesagt, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, um zu Jesus zu kommen. Jesus genügt. Und hatte Paulus nicht selbst vor kurzem im Galaterbrief geschrieben, wahrscheinlich eindeutig vor dieser Sache in Apostelgeschichte 15, vor dem Apostelkonzil, wo er sagt, wer zusätzlich die Beschneidung fordert, wer sie für heilsnotwendig erklärt, der schließt sich damit selbst vom Heil aus, weil er nicht glaubt, dass Jesus genügt. Also wer irgendeinen Zusatz zu Jesus fordert, der nimmt sich alles selber weg, weil er damit Jesus für ungenügend erklärt. Paulus hatte das selber gemacht. Paulus hatte diese Debatte so leidenschaftlich geführt, weil es nicht um ein Detail der Auseinandersetzung mit dem Judentum ging, sondern um die Frage, ob Jesus der Retter ist. Der einzige, ausreichende Retter für alle. Darum hatte Paulus gekämpft. Und warum dann, Paulus, um alles in der Welt fängst du jetzt selber wieder mit der Beschneidung an? Das ist die Frage. Und die Begründung steht im zweiten Teil von Vers 3. Er beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Das heißt, Paulus wusste, Timotheus würde es mit seinem Dienst in der Zukunft, in seinem Dienst viel mit traditionellen Juden zu tun haben. Und offensichtlich war das in jenen Kreisen, in jener Region bekannt, in jener Gegend, wie hier heißt. Sie wussten alle. Timotheus war offensichtlich relativ bekannt und jetzt, wo er Christ geworden war, erst recht. Und wenn er bald mit Paulus mitmarschieren würde, noch mal mehr. Und sie wussten, dass er einer Mischehe entstammte und nicht beschnitten war. Und das heißt, die jüdischen Gesprächspartner hätten deshalb Timotheus nie als gebürtigen Juden akzeptiert. Und sie hätten voraussichtlich ständig versucht, ihn in diese Diskussionen, auf diese Nebenkriegsschauplätze um seine Beschneidung zu führen und zu verwickeln. Sie hätten ständig eine Möglichkeit gehabt, abzulenken von seiner eigentlichen Botschaft, dem Evangelium von Jesus. Und Paulus wollte, dass die missionarische Verkündigung des Timotheus gegenüber den Juden nicht ständig von diesen Nebendiskussionen überlagert wird. Dass sie nicht ständig eine Möglichkeit haben, abzulenken. Und darum, das ist meine Überzeugung, darum entschloss sich Paulus zu diesem Schritt, um unnötige Hindernisse abzubauen und Vertrauen aufzubauen. Und hier macht Paulus genau das, was er in 1. Korinther 9, Vers 19 und 20 schreibt. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz, also die Beschneidung fordern, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Und verstehen Sie, man kann sogar sagen, nach dem Apostelkonzil, nach Apostelgeschichte 15, hatte Paulus erst recht die Freiheit dazu. Warum? Denn jetzt war hochoffiziell festgestellt von der Kirchenleitung, wenn Sie so wollen, was Paulus und Petrus schon immer gepredigt hatten. Jesus genügt. Wir brauchen keine Beschneidung, um gerettet zu werden. Es ist kein Zusatz nötig, um in den Himmel zu kommen und ein Gemeindeglied zu werden. Die bekehrten Heiden müssen nicht den Umweg über das Judentum machen. Und nachdem das alles klar gemacht war, es geht bei der Beschneidung nicht um das Heil, konnte Paulus anschließend aus strategischen Gründen und mehr noch aus Rücksichtnahme gegenüber den ungläubigen Juden, den Timotheus beschneiden lassen. Jetzt war das nicht mehr missverständlich. Jetzt war es einfach ein Akt des praktischen Entgegenkommens der Rücksichtnahme. Und darum hat Paulus keineswegs gesündigt. Die Beschneidung als solche war ja von Gott nicht grundsätzlich verboten worden. Nur als Heilsweg war sie ausgeschlossen. Sie war nicht verboten worden. Er hat nicht gesündigt mit dieser Beschneidung. Er hat auch keinen faulen theologischen Kompromiss gemacht. Das wäre ja Sünde gewesen. Das hätte er nicht gedurft. Das hätte er auch nicht gemacht, der Paulus. Er hat nur den Timotheus davor geschützt, ständig mit den jüdischen Volksgenossen über diesen Nebenkriegsschauplatz Beschneidung diskutieren zu müssen. Und umso klarer konnte Timotheus ihnen das Evangelium verkündigen. Verstehen Sie? Und eigentlich war ja Timotheus durch diese doppelte Herkunft, Mutter Jude, Vater Heide, besonders gut für die Weltmission gerüstet, weil er beide Traditionen kannte. Die eine über den Vater, die andere über die Mutter. Der war ein guter Gesprächspartner für alle Seiten und geradezu prädestiniert, eine wichtige Aufgabe in der Mission wahrzunehmen. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache bedenken. Angesichts der intensiven Diskussion über die theologischen Gründe des Paulus, wissen Sie, was man da meistens aus dem Blick verloren hat? Die Situation des Timotheus. Auch in der ganzen Diskussion wird da viel zu wenig drüber geredet. Überlegen Sie mal, welche Rücksichtnahme und Demut wurde von diesem jungen Mann hier verlangt? Er hätte sich ja nicht beschneiden müssen. Er nimmt ja hier ein Ritual, eine Symbolhandlung auf sich, die heilsgeschichtlich schon längst überholt war. Freiwillig macht er das, um für den Dienst in der Mission besser einsatzfähig zu sein. Timotheus hätte auch sagen können, also Paulus, entweder du nimmst mich so, wie ich bin, oder du suchst dir einen anderen Mitarbeiter. Und im Übrigen auch mal nicht beschnitten sein, kannst du theologisch hervorragend nutzen, kannst sagen, seht mal, er hat eine jüdische Mutter und lässt sich trotzdem nicht mehr beschneiden. Da seht ihr, wie wenig man die Beschneidung braucht. Das hättest du auch theologisch gut anwenden und fruchtbar machen können für deine Verkündigung. Also entweder du nimmst mich so, wie ich bin, oder du suchst dir einen anderen. Hat Timotheus aber nicht gesagt. Ich kann mir vorstellen, wie er sich mit seiner Mutter beraten hat, wie er gebetet hat. Und dann war ihm klar, das ist jetzt nicht so eine Schnapsidee von Paulus, Entschuldigung, eine seltsame Idee von Paulus, sondern es ist der Wille des Herrn. Es dient seinem Reich und seiner Ehre, wenn ich dieses Opfer bringe. Und er hat sich beschneiden lassen. Das zeigt seine Haltung. Ich muss an einen Familienvater denken, den ich in einer anderen Gemeinde kennengelernt habe, der eigentlich von seinem Arbeitsplatz weg wollte und dann ein ganz tolles Angebot bekam, aber wusste, die Gemeinde braucht ihn zu der Zeit. Er hat schwer mit sich gekämpft, aber er hat um des Dienstes für Jesus willen dieses tolle Angebot damals ausgeschlagen. Opferbereit. Timotheus sieht nicht nur sein eigenes kleines Leben, sondern er hat das Ganze im Blick. Und darum bringt er dieses Opfer. Und ich sage hier, welch ein Vorbild für uns. Timotheus ist ein wunderbares Beispiel dafür, was der Herr Jesus von uns Mitarbeitern erwartet. Wozu er uns auch frei machen will. Dass wir sein Reich in erster Linie sehen, sein großes Ziel, seine Ehre. Und dass uns das bereit macht, unsere eigensinnigen Privatinteressen daran zu messen und dem unterzuordnen. Denken wir an die Bibelschülerinnen in Jemen. Die sind bestimmt gegangen, weil sie überzeugt waren, das ist der Wille des Herrn für uns. Timotheus ist wahrscheinlich in Ephesus viele Jahre später hingerichtet worden, weil er der Anbetung der Göttin Diana dort widerstanden hat. Mancher Christ ist zu großem Einsatz bereit, aber nur solange sein Privatleben dadurch nicht nennenswert beeinflusst wird. Und in dem Augenblick, wo das persönliche Opfer beginnt, ich rede jetzt gar nicht vom Martyrium, ich rede jetzt einfach vom persönlichen Opfer. Opfer an Zeit, Opfer an Bequemlichkeit, Opfer an Geld, Opfer an Konsum, Opfer an Schlaf, Opfer an Planungssicherheit. Wir könnten das beliebig verlängern, diese Liste. In dem Augenblick, wo das persönliche Opfer beginnt, endet oft die Leidenschaft für den Dienst des Herrn. Da fällt es uns oft so schwer, unsere kleine Perspektive der großen Perspektive des Herrn unterzuordnen. Und damit bringen wir uns selbst um so viel Freude. Damit wir uns richtig verstehen, Jesus ist kein Sklaventreiber, der uns alles wegnehmen will, der uns von morgens bis abends nur schuften lassen will. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir unseren Nachtschlaf genießen oder wenn wir uns einfach an gemeinsamen Stunden mit unseren Kindern erfreuen oder Sport treiben oder in ein Konzert gehen. Da müssen wir kein schlechtes Gewissen dafür haben, da dürfen wir Gott auch dafür danken. Mir ist alles erlaubt, schreibt derselbe Paulus. Also alles, was nicht gegen Gottes Gebot verstößt, ist mir erlaubt. Aber wir werden immer wieder in Situationen kommen, in denen der Herr uns auch klar macht, dass wir eigene Pläne und eigene Vorlieben über den Haufen werfen sollen, um seinetwegen. Und dann brauchen wir wirklich seine Gnade, um nicht einzuknicken. Dann muss der Herr Jesus den Egoismus in unseren Herzen selbst überwinden. Das kann nur er tun. Und das sind dann oft die Situationen, in denen der Herr uns geistlich besonders wachsen lässt. Und in denen er uns schenkt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Der Herr hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Der sage Nein zu sich und seinem Egoismus und Ja zu Christus. Und die Freude, ihm zu dienen, die ist viel mehr als alle Freude, die wir je aus unseren eigenen Plänen ziehen können. Viel, viel mehr. Das haben alle bezeugt, die das gewagt haben. Und ich frage mich, kann es sein, dass die Menschen am fröhlichsten sind, die am wenigsten an ihren eigenen Wünschen hängen und die am meisten für Jesus opfern? Ich wurde an Florence Nightingale erinnert, diese Frau, die im 19. Jahrhundert für verwundete Soldaten Krankenpflege organisiert hat, zum Beispiel im Krimkrieg. An ihrem 30. Geburtstag schrieb Florence Nightingale Folgendes in ihr Tagebuch. Heute bin ich 30. In demselben Alter hat Christus seine große Aufgabe begonnen. Ab heute keine Kindereien mehr und kein Vertun von Zeit. Herr, lass mich jetzt nur an deinen Willen denken und tun, was du von mir erwartest. Dein Wille, Gott, dein Wille. So schreibt die 30-Jährige in ihr Tagebuch. Auch den Einsatz von Timotheus hat Gott spürbar gesegnet. Und darum heißt es dann am Ende, da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Vorgestern sprach ich am Telefon mit einem Freund, er ist Pastor im europäischen Ausland, und er erlebt momentan gerade das Gegenteil. Er war so betrübt am Telefon. Er sagte, wir sind so einsam in unserer Gemeinde, wir haben keine Mitarbeiter, die hinter dem stehen, was ich predige. So viele Kompromisse. Und da lebt jemand in wilder Ehe und ich sag ihm das. Und die sagen ständig ja, aber. Ja, eigentlich hast du recht, aber wir wollen trotzdem. Und er sagt, so viel offensichtlicher Ungehorsam. Und so wenig Veränderung. Bete für uns, sagt er. Bete für uns, dass wir uns hier richtig verhalten, er und seine Frau, dass wir nicht den Mut verlieren. Und ich habe mir das ganze Telefonat immer überlegt, wie ich ihn trösten könnte. Und in dem Moment dann wurde mir klar, wie wenig selbstverständlich das ist, was der Herr uns hier in Hannover geschenkt hat. Wurde auch ein Stück beschämt darüber, dass es wirklich eine Freude ist, dieser Gemeinde zu dienen. Auch für mich als den Pastor. Weil wir alle Jesus dienen wollen. Und dass wir so viele sein dürfen, die von ganzem Herzen und mit Leidenschaftlichkeit sich für Jesus einsetzen. Und das hier in dieser Gemeinde tun, das ist ein Geschenk. Und das ist kostbar. Natürlich, wir haben hier auch keine heile Welt, weil wir Menschen sind. Und weil wir alle noch schuldig werden. Und doch dürfen wir so viel von Gottes Gnade erleben. Und darum, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass wir wach bleiben. Dass wir nicht satt werden. Dass wir nicht selbstzufrieden werden. Nicht in einer falschen Weise stolz. Und dass wir uns immer enger an das Wort des Herrn binden lassen. Unser Predigttext heute Morgen, und deshalb konnte ich das auch nicht kürzer machen, obwohl wir heute ein großes Programm haben, bietet eine große Chance für jeden von uns, dass wir uns ehrlich vor dem Herrn Jesus prüfen und fragen, Jesus, mach mir das klar, wie steht es um meine Mitarbeit? Mit welcher inneren Haltung bin ich dabei? Und wichtiger als alle Ämter und alle Aufgaben und wichtiger als alles, was die anderen an uns sehen, das ist gar nicht so wichtig. Wichtiger ist dem Herrn Jesus, was er in unserem Herzen sieht. Und damit wollen wir uns vor ihm wirklich ehrlich prüfen. Wie steht es mit diesen 4 Merkmalen, die wir heute bei Timotheus gefunden haben? Bist du gläubig? Gehört dein Leben dem Herrn Jesus Christus? Es ist nicht automatisch, dass man gläubig ist, nur weil man irgendwo in einer Gemeinde dabei ist und mitarbeitet. Nur der Herr kennt unser Herz. Timotheus war gläubig. Und der Herr Jesus will, dass du gläubig bist. Und wenn du es noch nicht bist, dass du es wirst. Dass du dein Leben verbindlich ihm unterstellst. Und ihn um Vergebung all deiner Schuld bittest. Und ihn als den Herrn deines Lebens anrufst. Und dann das Zweite. Bist du lernbegierig? Ist es dir wirklich ein zunehmendes Anliegen, mit dem Wort des Herrn zu leben und ihn kennenzulernen und andere darauf hinzuweisen? Und wenn du merkst, dass dir da noch manches fehlt, dass die Müdigkeit und die Trägheit manchmal die Oberhand behalten, und wer von uns würde das nicht kennen in seinem Leben, dann lass uns den Herrn immer neu bitten, dass er uns diesen Eifer, diesen Hunger nach seinem Wort und seiner Wahrheit immer wieder schenkt. Und dann die dritte Frage, bist du integer? Bist du so, dass du ein gutes Zeugnis hast? Nicht, ob du nun vor Menschen unbedingt so als der große Star dastehst, sondern der Herr kennt das Herz und er weiß, ob du es aufrichtig meinst. und dass du ein verlässlicher Mitchrist bist, auch für diejenigen, die mit dir zu tun haben. Und dann viertens und letztens, bist du opferbereit? Bist du bereit, deine kleinen Perspektiven, die ja nicht unwichtig sind und für die du den Herrn auch immer wieder bitten kannst? Jesus will sich ja um unser ganzes Leben kümmern, aber deine kleine Perspektive immer wieder einzuordnen in das Große und nach dem zu fragen, was der Herr will. Für dich, für deine Familie, für deine Gemeinde, für die Mission in der ganzen Welt. Willst du Jesus ernster nehmen als deine ausgefeilten Vorstellungen? Es gibt keine größere Ehre und keine größere Freude für einen Menschen, als dem König der Könige dienen zu dürfen. Und an dem Projekt mitzuwirken, das ewig Bestand haben wird, nämlich die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Und darum lasst uns den Herrn darum bitten, dass er uns fest beieinander hält, dass er uns vor allem fest bei sich hält und dass er uns dann auch die Vollmacht schenkt, sein Evangelium mit Freude auszubreiten. Und dann können wir von Herzen singen, Herr, wir stehen Hand in Hand als deine Gemeinde, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Wetter leuchten allewärts, schenke uns das feste Herz. Deine Fahnen ziehen voran, führ auch uns nach deinem Plan. Welten stehen um dich im Krieg, gib uns Teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Und da sollst auch du dabei sein. Amen.